Dope. Der Name, das Z Object Publishing Environment, der Name existiert seit 1998 etwa. Was tun wir? Wir sind ein Projekt und beschäftigen uns damit, in Python Web-Applikationen zu schreiben. Zope selber wurde 1996 entwickelt, wurde 1998 als Open Source freigegeben unter einer BSD-artigen, GPL-kompatiblen Lizenz. Wir haben damals den Fehler gemacht, unsere eigene zu schaffen. Da kommen wir jetzt nicht so ohne weiteres wieder von weg, aber ja, watch out. Wir stellen her nicht nur eine Sache, Zope ist also nicht bloß ein Produkt, sondern es ist mehr ein Projekt, wo verschiedene Dinge drunter entwickelt werden. Beispielsweise Server und Frameworks. Wir haben Zope 2 und Zope 3 als sowohl Applikationsserver als auch Frameworks. Und Grok ist ein Framework, was auf Zope 3 aufsetzt und die Architektur, die wir dort haben, einfacher zugänglich macht. Wenn man sich vergleichen möchte, wäre es das Rails, Ruby on Rails für Zope. Genau. Ein anderes Produkt, was bei uns hinten rausfällt, ist die Komponentenbibliothek. Das heißt, neben der eigentlichen Architektur, neben den Servern, den Containern, haben wir entsprechende Funktionalität, die man verwenden kann, um selber Anwendungen zu schreiben. Können wir gleich weitergehen. Funktionalität, die wir zur Verfügung stellen, erstreckt sich eben über verschiedene Server-Interfaces, das heißt HTTP, FTP, WebDAV, XML, RPC. Aber eben nicht bloß die konkreten, sondern auch wieder da die Infrastruktur, um eigene Server anzubinden. Experimentellerweise habe ich vor einem halben Jahr mal einen SMTP-Server angebunden. Code für solche Server ist, für Protokolle und Server ist in Python ausreichend vorhanden. Das mit Zope zu verknüpfern hat mich etwa eine Viertelstunde gekostet. Danach hat er auf Port 25 gelauscht und die ersten E-Mails entgegengenommen. Wir bieten Authentifizierungs-Utilities, um Benutzer zu authentifizieren gegen interne Datenbanken, gegen LDAP, gegen Active Directory, gegen NTLM, gegen OpenID etc. Sessions, Internationalisierung, Lokalisierung sind alles Probleme, die schon mal gelöst wurden, die man einfach wieder benutzen kann. Das gleiche geht es dann um GUI-Generierung, um Formulare zu erzeugen, um Templates sinnvoll zu verwalten etc. Der eigentliche Kernpunkt, mit dem wir uns beschäftigen, ist Softwarearchitektur. Wie schreibe ich Software so, dass sie auch in mehr als einem halben Jahr noch verwendbar ist? Das ist für das Kernprojekt ist es nicht so wichtig, wie schnell habe ich die Software am Start, sondern was mache ich, wenn ich eine Software über 5, über 6, über 7 Jahre betreuen muss und mir dann immer noch die Frage stelle, wie kann ich das pflegen, ohne dass mir alles auf die Füße fällt, weil ich alte Software verwenden muss, wie kann ich das updaten, wie halte ich das im Laufen, wie erweitere ich das für einen Kunden? Das Paket, was dabei von uns entstanden ist, nennt sich Zope.component. Das ist ein sogenanntes Python-Egg, das ist der Distributionsmechanismus, den wir bei Python benutzen. Und wir definieren ganz formale Schnittstellen zwischen Komponenten. Eine Komponente ist nichts anderes als ein Objekt, was ein inspizierbares Interface hat. Und das Interface beschreibt, was ein Objekt tut, und ich kann mir das halt anschauen. Und das ergänzen wir um Konzepten, die mein Kernkonzept, das ist die Adaption. Ich kann dem System sagen, ich habe hier ein Objekt X und ich brauche eine Funktionalität Y. Bitte guck mal, ob du irgendwas für mich findest, was für dieses Objekt diese Funktionalität zur Verfügung stellt. Das ist die eine Kernfrage, die bei einem Zope-Request, wenn er den verarbeitet, wahrscheinlich 100.000 Mal gestellt wird. In verschiedenen Variationen ist es eben so, dass dann sogenannte Utilities, wenn ich einen Service habe und ich gehe daher und sage, ich brauche eine Verbindung zu einer Datenbank, die dieses Interface erfüllt, bitte gib sie mir. Der Trick an der Sache ist, diese ganzen Lookups werden nicht mehr in der Software fest verdrahtet, sondern ich schaffe damit Sollbruchstellen, sodass ich außerhalb meines eigentlichen Codes Konfigurationen schaffen kann, die ich A zur Laufzeit konfigurieren kann, das heißt, das System kann sich während es läuft rekonfigurieren, ist wichtig für Downtime-Vermeidung. Das andere ist, ich kann ein Basisprojekt schaffen, was eine eigentliche Software ist, was die Funktionalität hat, und daraus baue ich mir dann eine ganz spezifische Konfiguration zusammen. Es spielt dann keine Rolle mehr, was für eine Implementation die Sessions haben. Meine Anwendung ist das egal. Sie sagt, ich brauche das Session Utility, bitte gib es mir. Und für mich als Administrator kann ich dann hergehen und sagen, die Implementation, die dort läuft, ist ein bisschen sehr trivial und funktioniert nicht und skaliert nicht. Ich setze eine ein, die arbeitet mit Memcached zum Beispiel. Und das ist dann eine Arbeit von einer Zeile ändern und ich habe den Memcached die mit eingebunden. Die Anwendung muss davon nichts wissen. Das gleiche funktioniert auch für Events. Ich kann innerhalb der Anwendung Events aussenden und sagen, ich habe ein neues Objekt erstellt oder ich habe dieses Objekt verändert oder der Kunde hat diesen jenes bezahlt. Und ein ganz anderes Softwarepaket kann herkommen und sagen, bitte sag mir Bescheid, wenn die Software da drüben diesen Event auslöst, und zwar nur unter diesen Bedingungen. Und dann kann ich mich auf das Event subscriben und kann dann irgendwie darauf reagieren und was anderes machen. So könnte ich eine Basissoftware haben, die beispielsweise überwacht, ob Kunden ihre Rechnung bezahlen, beziehungsweise die meine Rechnungsverwaltung macht, ein Event auslöst, wenn eine Rechnung bezahlt wurde. Und in einer extra Software, von der der Kern gar nichts wissen muss, das muss nicht am gleichen Repository liegen, gar nichts miteinander zu tun haben, kann ich beispielsweise implementieren, dass wenn ein Kunde bezahlt hat und die Rechnung älter als 30 Tage war, dass der Chef eine SMS bekommt. So, Konfigurierbarkeit, dafür haben wir, ist auch ein bisschen fragwürdig, ob das ein guter Schritt war, aber wir haben eine XML-basierte Konfigurationssprache, die sich selber definieren kann. Nennt sich so Configuration Markup Language, in der kann ich spezifizieren, welcher konkreter Code welche Adapter zur Verfügung stellt, um was wohin zu adaptieren. Wie gesagt, es zielt insgesamt auf Wiederverwendbarkeit und Erweiterbarkeit ab und um Software einfach lange auch im Leben zu halten. Integration ist ein wichtiges Thema. Python bietet eine Vielfalt an Modulen. Also wenn man auf den sogenannten Käseladen, den Cheese Shop geht, das ist der Paketindex, dann finde ich eigentlich für so ziemlich alles, was irgendwo mal ein Protokoll ist oder mit irgendwelchen externen Systemen redet, da ein vorgefertigtes Paket, was ich einfach bloß noch definieren muss, als meine Anwendung braucht das. Und es wird bei der nächsten Rekonfiguration automatisch mitgeladen. SOAP-Anwendungen selber lassen sich auch sehr einfach integrieren, eben durch die Schnittstellen, die wir nach außen bieten. XML, RPC, WebDAV oder beliebige eigene Protokolle, die Sie einbinden können. Oder eben auch einfach nur Python-Code, den Sie schreiben. Da möchte ich anmerken, wir streben eher auf so leichtgewichtige Protokolle. Also es gibt ein bisschen was an SOAP-Integration, SOAP. Ganz ehrlich, das will bei uns keiner benutzen. Also viel, was aus der, wenn man sich mit der Java-Welt vergleicht, viel von den schwergewichtigen Sachen könnte man implementieren, das wäre nicht die Frage. Nur, die SOAP-Community ist sehr entwicklergetrieben. Das ist, Entwickler haben ein Problem und wollen das lösen, wollen es richtig lösen und wollen es nicht nur für sich lösen, sondern wollen es mit anderen Leuten zusammen lösen und dann bitte die Antwort haben. Und als Entwickler tendiert man dazu, leichte, elegante Lösungen zu implementieren. Und da gehören solche Protokolle, die aus der Java-Welt kommen, häufig nicht dazu. Deswegen sind die bei uns nicht so stark vertreten. Wenn man das will, dann kann man das machen. Integration auf einer dritten Ebene, Plattformunabhängigkeit. SOAP selber ist zu 99% in Python geschrieben. Python läuft auf allen möglichen Plattformen, bis runter aufs Handy. Linux, Windows, Mac sind so die typischen Plattformen, auf denen SOAP auch betrieben wird. Der kleine Kern C ist leicht portabel und kompiliert überall. Ja. Datenhaltung. Ich entwickle eine Anwendung. Irgendwo müssen meine Daten hin und irgendwo muss ich Daten herkriegen. Und es gibt zwei Optionen, die wir haben. Die bevorzugte und Standardoption ist die SOAP Object Database. Das ist eine Objektdatenbank, die ohne Mapping nach hinten funktioniert, sondern eine echte Objektdatenbank ist. Ich muss mich als Programmierer um gar nichts mehr kümmern. Ich schreibe eine ganz normale objektorientierte Anwendung in Python und fange an, ein Objekt in die Datenbank zu legen. Alle anderen Objekte, die ich damit verknüpfe, werden automatisch auch in die Datenbank aufgenommen. Und es ist mehr oder weniger so, dass ich den Objektgrafen der Anwendung einfach zu jedem Zustand persistent habe. Es ist eine richtige Datenbank, das heißt, wir haben ACID-kompatible Transaktionen, wir haben einen Datenbank-Server, der das Ganze über das Netzwerk spiegelt. Ich kann damit mehrere SOAP-Server auf die gleiche Datenbank zugreifen lassen und dann damit meine Rechenkraft erhöhen. Da ist ein Transaktionsmonitor mit drin, der das verteilt macht, das heißt, das bleibt auch alles konsistent. Ist sehr schön zu benutzen. Ist leider nicht immer die Datenhaltungsplattform der Wahl. Häufiger ist es dann so, dass man es auch in eine relationale Datenbank absenken möchte oder muss. Ist so ein bisschen so ein zwieschneidiges Schwert, weil man einfach das Problem hat, dass man eben die Objektwelt verlässt. Es gibt sehr gute objektrelationale Mapper in Python, SQL Alchemy ist einer, der entweder über ein vorgegebenes Objektmodell eine Datenbank erzeugen kann oder aus einer Datenbank, die besteht, das auf Klassen mappt und sich um alles kümmert. Oder alternativ kann ich auch selber SQL schreiben. Die entsprechenden Integrationslayer für SOAP gibt es dann auch wieder. Und ich kann das natürlich dann Mix and Match auch miteinander verknüpfen. Ich kann Objekte in der ZDB halten und andere in einer relationalen Datenbank. Testing ist für uns sehr wichtig auf zwei Ebenen. Einmal SOAP selber testen. Wir zielen auf Qualität ab. Wir wollen, dass das System immer läuft. Und damit bieten wir Tools, die wir einmal selber einsetzen, die auch eingesetzt werden können, um Anwendungen zu schreiben. Das Paradigma dazu, was wir da anwenden, heißt Eat Your Own Dog Food. Wir nutzen also die Technik, die wir anderen Leuten geben, auch selber, um SOAP zu entwickeln. SOAP ist mit guten 15.000 Unit-Tests abgedeckt, die CDB selber nochmal mit 12.000 dazu. Dauert inzwischen eine Weile, die laufen zu lassen, aber es ist ziemlich sicher, wenn man irgendeine Zeile Code anfasst und da was verdreht, schlägt irgendein Testalarm. Somit gibt es Leute, die fahren ihre Produktivsysteme sogar gegen den Trunk. Gibt es drei Eigenentwicklungen. SOAP Test Browser ist ein virtueller Browser, den ich in Python instanzieren kann und den ich auf eine URL schicken kann. Die kann virtuell im SOAP laufen oder die kann auch ganz normal übers Netzwerk gehen. Und ich habe dann eine Benutzeroberfläche als Python-Objekt simuliert. Da kann ich dann sagen, gib mal das in die Adresszeile an, such mal einen Link, der so und so heißt, drück da bitte drauf, füll das ins Formular auf, drück auf den Knopf. Und ich kann dann damit die Server-Interaktion vollständig mitverfolgen. Da gibt es noch eine Extension, die heißt Real Test Browser. Da kann ich nicht nur übers Netzwerk gehen, sondern ich kann den Firefox fernsteuern und kann damit dann sogar JavaScript mittesten. Das ist ungefähr Faktor 15 schneller, als wenn ich das mit Selenium mache. Und es ist deutlich einfacher zu programmieren, weil ich keine HTML-Tabellen runterschreibe, sondern Python-Code. Wenn ich das kombiniere mit dem, was wir Doc-Tests nennen, da habe ich ein Restructured Text-Dokument und in dem schreibe ich Codebeispiele rein, wie ein Python-Interpreter die halt hat. Und ein Interpreter gibt mir immer eine Antwort. Und die schreibe ich dann dahin und kann das im Dokument dann so lesen. Ja, wenn du auf der API das und das machst, dann kommt das und das raus. Der Trick ist, das sind bei uns ausführbare Tests. Das heißt, die Doku für die Module selber wird mitgetestet. Und wenn wir irgendwas an der API kaputt machen, müssen wir die Dokumentation gleich nachziehen, weil ansonsten die Tests kaputt gehen. SOAP-Testing ist noch etwas, um Unit-Tests gegeneinander abzukapseln. Das Problem bei Unit-Tests ist, dass ich den Zustandsraum des Prozesses, der gerade läuft, verändere. Und eigentlich sollten Tests gegeneinander isoliert sein, sodass, wenn ein Test zu Ende ist, der nächste nicht irgendwelche Relikte des ersten sieht. Wenn man das immer komplett macht, müsste ich eigentlich einen neuen Prozess starten bei 15.000 Tests. Wäre allein der Overhead zum Starten der Prozesse ziemlich viel. Deswegen können wir Tests so gruppieren, wie sie ähnliche Konfigurationen haben. Und dann minimieren und nur 5-6 Prozesse mal hoch und runter fahren, wo es wirklich relevant wird. Wie gesagt, wir nutzen das, um uns selbst zu testen und auch um die Anwendungen zu testen, die wir mit SOAP schreiben. Sicherheit ist schon immer ein Kernthema von SOAP gewesen. SOAP hat sowohl in SOAP 2 als auch SOAP 3 Security-Modelle, die ganz am Anfang anfangen. Das Problem ist häufig, wenn man eine Anwendung entwickelt, macht man sich über Security noch nicht so viel Gedanken. Das ist eigentlich auch nicht schlimm, weil Security relativ aufwendig ist. Nur Security, und wenn man die Anwendung eventuell noch gar nicht im Zustand hat, wo man sagt, den Aufwand betreibe ich jetzt, weil die ist eh noch im Fluss und alles ändert sich. Das Problem dabei ist, wenn ich dann ohne Konzept eine Anwendung versuche sicher zu machen, kriege ich das fast gar nicht mehr hin. Deswegen sitzt SOAP auf einer Schicht drunter an. In SOAP 2 haben wir eine virtuelle Maschine, die den Code, der ausgeführt wird, monitort. In SOAP 3 haben wir etwas, wo Objekte, die in einen untrusted Code-Bereich kommen, mit einer Art Schutzhülle in einem Proxy versehen werden. Und jeder Zugriff, der auf das Objekt stattfindet, aus diesem Code wird geprüft auf darauf, ob aktuell erlaubt ist, diese Operation auszuführen. Das ist relativ abstrakt, aber eben auch sehr flexibel, siehe Adaptionsmechanismus. Das Standardmodell, was wir haben irgendwelcher Code, der ausgeführt wird, da geht ein Objekt rein, es wird gewrappt. Das ist der Security Proxy. Für den Proxy werden für die Namen, die da drauf sind, Checker definiert, die ich ganz beliebig gestalten kann, die dann wieder nachgucken, ob ein aktuell angemeldeter Benutzer bzw. die Repräsentation des aktuellen Benutzers bestimmte Rechte hat oder ob er vielleicht eine Rolle hat, die das Recht hat oder ob er in einer Gruppe ist, die das Recht hat, und zwar in dem aktuellen Aufrufkontext für dieses Objekt. Das ist extrem flexibel, muss aber mit Bedacht eingesetzt werden. Jetzt habe ich meine Anwendung geschrieben, jetzt will ich sie natürlich auch irgendwie betreiben. Da gibt es mehrere Probleme, die im Betrieb auftreten. Das eine ist Skalierbarkeit, das heißt, wir kümmern uns darum, dass wir auf Datenbankebene eben Lastverteilung machen können. Wir können einfach beliebige SOAP-Server hochziehen, lassen die identisch konfiguriert und sie sprechen mit einem Backend ZDB-Server und damit kann ich auf 10, 50 Kisten parallel rechnen. Caching. Es gibt Standardprodukte, um nach vorne hin die Webanfragen so möglich zu cachen. Wenn ich ein Public Frontend habe, was anonym ist, wo keine dynamischen Sachen drin sind, setze ich einfach ein Squid davor, im einfachsten Fall. Es gibt aber eben Tools, um die Kommunikation mit dem Squid auch zu strukturieren, zum Beispiel um ICP-Requests zu nutzen, dass der Squid rausfinden kann, welcher von den Applikationsservern ist denn momentan am besten dafür geeignet, um diesen Request zu bearbeiten. Und ich kann dann Policies definieren, die zum Beispiel sagen, okay, von den ersten 4 Servern holst du bitte mal Bilder und die halten die Bildobjekte im Cache. Die anderen Applikationsserver machen andere Dinge. Er kann gucken, wie ausgelastet die Maschinen gerade sind und sich so ein bisschen verteilen, wie man was macht. Caching rückwärts ist wieder, der SOAP kann selber Informationen in die Seiten einbauen. Und es gibt verschiedene Produkte wie Edge Site Includes, um Seiten so aufzuspalten in mehrere Anwendungs-Server-Requests, dass sie dann auch von Squid-Intelligenz zusammengebaut werden können und man immer noch cachen kann, obwohl auf der Seite dynamische Elemente drauf sind. Release Management. Wir haben inzwischen nicht nur einen einzigen großen Tarball, der runtergeht, sondern die ganze Flexibilität zielt natürlich auch darauf hin ab, dass ich die Komponenten, die aus dem SOAP-Projekt rauskommen, beliebig einsetzen kann, so wie ich das möchte. Ich kann hergehen und sagen, ich schreibe eine Python-Anwendung, ich benutze nur SOAP Component. Das ist ein einziges Paket, da kommt noch SOAP Interface mit, das war's. Ich brauche mir um Security keine Gedanken machen, ich habe mit Web nichts zu tun, ich will die ZODB nicht haben. Ein einziges kleines Paket. Oder ich sage, ich will nur die ZODB haben, oder ich möchte nur die Page-Templates haben, oder ich will nur Security machen. Kann ich alles einzeln benutzen. Nichtsdestotrotz werden die Pakete nochmal zusammengetestet in Integrationstests, gehen jedes Mal, wenn eine Änderung reinkommt und einmal pro Nacht komplett alle Pakete in einem Prozessraum drinnen miteinander getestet. Und die geben wir als eigenen Index für den Python-Paket-Index raus, wo wir wissen, okay, diese Release-Serie, SOAP 3.4 zum Beispiel, hat dieses Set an Paketen, an Einzelpaketen, von denen wir wissen, dass sie miteinander funktionieren. Diese Buildout ist unsere Utility, um das Deployment zu strukturieren. Dabei geht es darum, dass ich eine Metabeschreibung von den Komponenten mache und sage, ich habe einen SOAP-Server, ich habe einen ZIO-Server, ich habe einen Varnish, ich habe einen Squid, ich habe einen NGINX, ich habe noch einen LDAP-Server, was auch immer. Und ich habe eine einzige Datei, in der für den gesamten Cluster alle Daten drin stehen. Das ist ein INI-Style-Config-File. Drück auf den Knopf und im ganzen Cluster rekonfigurieren sich alle Server mit den gleichen Daten. Da drin ist auch enthalten, dass der Buildout sich merkt, welche Paketversionen benutzt werden. Ich kann in einem Dreivierteljahr, wenn die ganzen Indizes schon wieder neuere Versionen rausliefern würden, exakt die gleiche Installation nochmal machen mit exakt den gleichen alten Paketen, um nicht zu gefährden, wenn ich zum Beispiel ein Desaster hatte, dass ich bei einer Recovery auf einmal völlig neue Pakete kriege, die mit der Anwendung nicht mehr zusammen funktionieren. Gleichzeitig erlaubt mir das auch, verschiedene Profile zu definieren. Ich kann die Anwendung eben auch für Entwicklungs- und Produktionsumgebung definieren. Wir benutzen Buildout sowohl bei der Entwicklung als auch beim Deployment. Und der Entwickler hat eine Umgebung, die extrem nah an der Produktionsumgebung dran ist. Und das hilft beim Debugging, weil wir dann nur selten wirklich in das Live-System eingreifen müssen, um den Fehler nachzuvollziehen. Gut, wir als Projekt leisten auf gewisse Art und Weise Support, weil wir eben die Community haben. Da gibt es ganz verschiedene Mitglieder. Das strukturiert sich von großen Konzernen, kleinen und mittleren Unternehmen, öffentlicher Hand, wissenschaftlichen Institutionen bis privaten Anwendern runter. Private Anwender ist eher selten, weil es ein relativ großes Tool ist und mehr für den professionellen Einsatz gedacht ist. Aber es gibt eben auch Enthusiasten, die sich in der Community blicken lassen. Es gibt entsprechende Firmen und einzelne Consultants, die für Entwicklung, Fehlerbehebung und Training bezahlt werden können. Ich gern auch. Und es gibt Stiftungen und Vereine, die den Code Investitionen sichern. Also es gibt die SOAP Foundation, die soll haben das IP, das Intellectual Property von dem eigentlichen Repository, ist momentan noch ein bisschen im Fluss, weil da noch Rechtliches geklärt werden muss. Die Plone ist eine der größten Anwendungen, die haben eine eigene Stiftung und das sind alles Entitäten, wo garantiert ist, dass sie nicht aufgekauft werden können. In Deutschland gibt es die deutschsprachige SOAP User Group, die kümmert sich um den Kontakt zu deutschsprachigen Entwicklern und stellt auch für die gebündelt die Kommunikation in den USA her, wo die Foundation sitzt. Ein kurzer Ausblick, wie geht's weiter? Wir haben jetzt diese Komponentenarchitektur, wir sind sehr flexibel, wir haben es als einzelne Pakete rausgegeben. Damit gibt es eigentlich nicht mehr SOAP als das Teil, was ich benutzen kann. Die technische Struktur, die wir erschaffen haben, ist eigentlich darauf ausgelegt, eine Art selbstorganisierende Community zu fördern. Ich kann mich, wenn ich bei SOAP mitarbeiten möchte, muss ich mich nicht um den Webserver kümmern, wenn ich was einchecke, sondern ich kann mich zum Beispiel nur um SOAP Component kümmern, weil ich das ein tolles Paket finde. Und es ist auch so, dass sich inzwischen auf Community-Ebene viele Nicht-Kernprojekte in der gleichen Menge von Leuten wiederfinden, weil sie einfach sagen, okay, die Infrastruktur, die wir haben, das Mindset, was da ist, passt gut zusammen. Und wir fangen jetzt an, Probleme zusammen zu lösen. Die aktuelle Entwicklung, was momentan passiert, CC Buildout ist ein Tool, was jetzt zwar schon die dritte Inkarnation hinter sich hat und öffentlich verfügbar ist inzwischen, Aber Deployment ist ein heißes Thema. Wie kann ich Anwendungen stabil von Entwicklung in Betrieb bringen? Entwicklungsmethodik bleibt weiterhin das Thema, was wir sehr stark verfolgen, um halt Anwendungen schön schreiben zu können. Die CDB entwickelt sich weiter. Objektrelationales Mapping ist ein ziemlich heißes Thema. Und mit dem Aufsplitten auf so viele Einzelpakete sind wir auch wieder dabei, uns näher an die Kern-Python-Community anzunähern. Da gibt es das Stichwort Whisky für uniformes Webserver-Management und die Entwicklung von GUIs halt. Okay, für den ersten Teil des Vortrags möchte ich mich schon mal bedanken. Ihr findet Informationen zu SOAP auf SOAP.org, deutschsprachig auf SOAP.de. Wir haben im September in Saarbrücken unsere Jahrestagung. Wir sind heute hier. Wir haben einen Stand draußen, wenn ihr da was gezeigt bekommen wollt, könnt ihr gerne vorbeikommen. Wir sind nächste Woche auf der CeBIT, auf dem Linux-Tag in Berlin werden wir sein und auf der Systems. Ja, habt ihr zum ersten Teil Fragen, bevor ich mich in den zweiten stürze? Bitte. Ob Shibboleth genau, weiß ich aus dem Kopf gerade nicht. OpenID ist drin und das andere CA, weiß nicht mehr, wie es heißt. Wobei das erstmal Authentifizierung ist. Autorisierung ist ja dann nochmal eine andere Sache. Wer was darf, das ist ja bloß die Sache, bist du der du bist. Ich denke, es gibt Python-Plugins dafür. Und dann das wieder in SOAP reinzuhängen, ist trivial. Ich weiß, dass es für Plone irgendwas gibt in der Hinsicht. Insofern wird es da auch was geben, ja. Ja? Okay, die Frage ist nach minimalen Hardwareanforderungen. Ein Python-Prozess zieht mindestens 4 Megabyte Speicher. Ein SOAP, was ich leer hochfahre, also ein SOAP 3, frisst irgendwas in die 12 Megabyte Speicher. Und danach ist alles konfigurierbar und ein Trade-off zwischen Performance und Ressourcennutzung. Üblicherweise, wenn ich einen Server mit 4 GB RAM habe, dann erlaube ich meinem SOAP auch so viele Objekte zu cachen, dass der RAM voll wird. Ich meine, ich will ihn ja benutzen. Wenn ich weniger brauche, dann ziehe ich die Caches halt runter, weil er verbraucht weniger RAM und dafür wird die Anwendung halt nicht mehr so performant. Embedded vermutlich nicht, aber es könnte interessant für euch, also die Frage ist halt erstens, eignet sich Python dafür, weil Python relativ schwergewichtig ist für eine Embedded-Sprache. Wenn es das tut, dann haben wir bestimmt aber hier und da Pakete, die für euch interessant sind. Okay, ihr könnt ja weiter über Fragen nachdenken. Ich schocke euch noch ein bisschen mit Grog. Vielleicht habt ihr dann schon mal gesehen, Grog ist ein Urmensch. Das ist Grog. Und das Ziel von Grog ist, SOAP so einfach zu machen, dass selbst dieser nette junge Herr das benutzen könnte. Und er hat ein sehr, sehr einfaches und aber effizientes Hilfsmittel. Das ist die Keule. Und immer wenn ihm was nicht gefällt, weil es zu viel ist, dann haut er mit der Keule drauf, solange bis es klein ist. Wenn euch das interessiert, was ich euch jetzt gleich erzähle, dann guckt auf grog.soap.org, das ist alles total easy. Wir fangen einfach mal an, das zu installieren. Auf dem Notebook hätte ich zumindest was vorbereitet gehabt. So wird es lustiger, weil ich mehr Fehler machen kann. Zum Beispiel, um mich anzumelden. Falscher User. Gucken wir mal. Easy Install ist das Werkzeug, um in Python neue Pakete zu installieren. Ich muss mal kurz schauen, was ich hier überhaupt an Umgebung so vorrätig habe. Da ist ein bisschen was. Und es gibt ein Werkzeug, das heißt Grog Project. Und mit dem kann ich neue Grog-Projekte bootstrappen. Ich sage einfach, ich möchte ein neues Grog-Projekt anfangen. Das soll heißen Linux-Tag. Und da stellt mir ein paar Fragen. Das erste ist, wie das Hauptmodul von Python heißen soll. Das nennen wir mal Applikation, weil es die Applikation sein wird. Wir geben ihm fantasievolle Namen. Ein Active Directory. Active Directory ist dafür da, die Pakete, die für Python runtergeladen werden, kann ich halt zwischen mehreren Installationen auch mir teilen. Oder ich kann sie innerhalb eines Build-Outs eben zentral vorhalten. Was das hier tut, ist eben so eine Build-Out-Umgebung aufsetzen, wo Standardpakete schon vorinstalliert sind und ich dann einfach bloß noch sagen muss, start mal den Server und los geht's. Der lädt jetzt halt irgendwie eine Handvoll Zeug runter oder fällt auf die Nase. Gucken wir mal. Das Projekt ist schon angelegt. Linux-Tag. Da liegt eine Datei Build-Out-Config drin, da steht, was er machen soll, wenn der Build-Out ausgeführt wird. Da steht immer, das wird so beschrieben über, ich habe verschiedene Dinge. Ich habe einen Test-Run, um die Tests laufen zu lassen. Ich habe ITNN-Werkzeuge, um Übersetzungen rauszuziehen. Ich habe einen Controller für den SURP-Server selber. Und das, was er eben gemacht hat, was fehlgeschlagen ist, kann ich hier auch nochmal ausführen. Mal gucken, woran der jetzt eigentlich rummeckert. SVN. Okay, dann beschneiden wir ihn mal. Das Teil macht gerade irgendwie Müll, insofern raus damit. So, das dauert jetzt halt eine Weile, weil er relativ häufig zum Server rennen muss, um sich die Einzelpakete zu ziehen. So ein bisschen großes Projekt, dadurch, dass wir alles in kleine Teile zergliedert haben, haben wir am Ende irgendwas um die 200 Einzelpakete gehabt. Da kommt es jetzt ein bisschen drauf an, wie die Dependencies sitzen, was er sich davon alles reinzieht. Normalerweise, wenn man eine existierende Umgebung hat, geht das deutlich schneller, weil der Eggcache da wäre und das Zeug alles schon runtergeladen ist. Das ist jetzt so das erste Mal Bootstrappen. Immerhin muss ich nichts tun. Im Fernsehen wären das jetzt billige Sendeminuten. Wir können in der Zwischenzeit ja schon mal über den Code drüber gucken, der da für uns angelegt wurde. Das ist nicht viel. Code-Generierung ist eigentlich nicht das, was wir versuchen zu tun, weil Code-Generierung immer was damit zu tun hat, dass es in Zukunft kaputt gehen wird, wenn sich das Framework ändert. Der eigentliche Source-Code, den wir gerade vor uns haben, ist ziemlich klein. Es gibt eine mehr oder weniger leere init.py, die ist für Python da, um ein bisschen Buchhaltung zu betreiben. Es gibt die eigentliche Anwendung. Das ist nur eine Klasse, die heißt Linux-Tag, das ist die eigentliche Anwendung. Ein Index-View, um die im Web anzeigen zu können. Das war's. Und ein leeres Template dafür. Das ist eine laufende Anwendung, sobald der GROG fertig wird mit Zeug installieren. Dauert noch eine Weile. Der Rest, der hier drinnen liegt, ist Vorbereitung. Das Configure.xml, das ist diese Konfigurationssprache vom SURP, um alles zusammenzuziehen. Und das, was normalerweise hier an Statements drin ist, erschlägt GROG damit, dass ich sage, GROG dieses Modul und konfiguriere es für mich daran, wie du rausfindest, was da drin rumliegt. Es gibt ein bisschen Vorbereitung, um Tests zu schreiben. Da ist einfach dieser Testlayer, der eben die Umgebung virtuell vorkonfiguriert, sodass ich ohne einen laufenden Server die Anwendung ausführen kann. An der Stelle ist die CDB zum Beispiel sehr hilfreich beim Testing, weil ich verschiedene Speicher-Backends habe, die zum Beispiel nur in Memory laufen können, aber die volle Datenbank zur Verfügung stellen. Und so können Unit-Tests eben die ganze Anwendung bedienen, ohne mit einer echten Datenbank nach hinten reden zu müssen. Ich brauche nicht auf einer Datenbank irgendwie Strukturen hoch und runter fahren und eventuell in das Risiko reinlaufen, dass er aus Versehen mit der Live-Datenbank spricht oder andersrum, dass das Live-System aus Versehen mit der Test-Datenbank spricht, weil die einfach gar nichts miteinander zu tun haben. Langsam füllt sich's, wie viele Pakete haben wir schon? Ja, langsam voll. Ich hätte mich natürlich auch auf mein Notebook einloggen können. Ist jetzt doof, weil ich will erstmal sehen, dass ihr was seht, bevor ich weitermache. Wir können gleich ein bisschen an der Anwendung rumspielen. Aber was gibt's hier sonst noch drinne? Eigentlich nichts. Ja, es gibt die Setup-Beschreibung. Ich kann alle diese Pakete jetzt auch zum Beispiel auf den Python-Index hochladen. Dafür gibt's hier die Metadaten drinne. Da steht dann auch drinne, welche Requirements an anderen Paketen ich habe. Und ich sag halt, ich brauche dieses und jenes Paket noch, in der und der Version. Und dann sorgt er eben dafür, die automatisch runterzuladen. Gute Frage. Ich wollte mir den Django-Vortrag nachher angucken. Da könnte ich ihn fragen. Nein, Django ist, ich weiß gar nicht mehr, es gibt eine ganze Reihe von Python Web Frameworks und ich weiß gar nicht mehr, was der Grundsatz von Django war. Ist der Django-Mensch vortragend gerade hier? Okay, schon mal ein Indiz für das Verhältnis. Wenn du vorhast, nachher hinzugehen, zu dem Django-Vortrag, ich werde ihn mir auch anhören, dann kann man da mal nochmal fragen. Ich glaube, ich will nichts Falsches erzählen, ich glaube, es war so, dass Django versucht, bestehende gute Lösungen in Python, Einzellösungen wie Templating und Sessioning und Datenanbindung zusammenzuführen in einen Teil und das dann wieder als eine Entwicklungsgeschichte nach außen zu geben, was sich insofern unterscheiden würde, als dass wir halt viel selber entwickeln. Mit der Zeit wählen wir auch ein bisschen genauer aus, wo wir uns auf Grabenkämpfe einlassen und wo nicht. Also früher haben wir auf die Netzwerkserver selber geschrieben. Das lassen wir inzwischen sein. Wir nehmen als Kern normalerweise ein Twisted nach innen, können aber auch alle anderen Whiskey-kompatiblen Python-Server mit anschließen oder auch direkt in Apache uns reinhängen. Soap kommt historisch aus der Content-Management-Richtung, gerade durch die Objektdatenbank, dass ich kein starres Schema habe, sondern ich habe flexibles Schema. Ich kann an die Objekte Daten dran schreiben, so wie es gar nicht vorhergesehen war. Es lässt es sich gut für so unstrukturierte bzw. flexibel strukturierte Systeme nutzen. Die Datenbank organisiert sich normalerweise, je nachdem wie ich Anwendungen schreibe, hierarchisch und das bildet sich auf Content-Management ziemlich gut ab. Es gibt bestimmte Probleme, die sich im Relationalen einfach nicht lösen lassen, nicht so richtig. Da muss man aus dem Modell rausspringen. Und damit ist es halt sozusagen das System der Wahl geworden, um sowas zu machen. Es gibt, die meisten Sachen sind eben irgendwas, was mit Content Management zu tun hat, aber auch klassische Webanwendungen, die Geschäftslogik drin haben, gibt es auch. Also bei uns ist das völlig verteilt. Also wir haben ein Projekt gehabt, wo wir einen Lizenzmanagement-Server damit gemacht haben. Der hat fast gar keine GUI, der besteht fast nur aus XML-RPC-Schnittstellen und managt die nach außen. Jetzt kann ich den Server auch hochfahren. Wir ziehen ihn mal im Vordergrund hoch, mal gucken, auf welche IP er lauscht, mal sehen, wie viele Firewalls dazwischen hängen. Das ist eine virtuelle Maschine, deswegen ist sie irgendwie ein bisschen lahm. Normale Startzeit von einem SOAP-Server ist irgendwo 2-3 Sekunden Bereich, zumindest von so einem GrogClub 3 Server. Heute ist alles langsam. Voilà. So, der läuft auf Localhost, das hilft mir bedingt. Wir haben vorhin einen Admin-Namen und Passwort eingegeben. Da kriege ich so ein kleines Verwaltungsoberfläche für das Grog. Wenn ich eine Anwendung schreibe, kann ich sie instanzieieren. Das ist sowas wie Mandantenfähigkeit, die ich immer automatisch dazu kriege. Weil ich definiere eine Klasse und ich instanziere sie und lege sie in die Datenbank. Und dieser Mechanismus ist genau das, was ich hier mache. Ich gebe ihm, ich gebe dem instanzierten Objekt einen Namen und lege es in der Datenbank ab. Und ab dem Moment ist es dann auch über eine URL erreichbar, nämlich die, die ich da vergeben habe. Und hey, ich habe eine laufende GOG-Anwendung. Okay, was können wir jetzt damit machen? Weil die sitzt rum und tut nichts, das ist ein bisschen doof. Mal sehen, wo ich mich jetzt rein verfrickel. Das erste, was wir ändern können, ist die Seite, die dort ist. Also wie kriege ich eine Seite nach draußen? Dafür gibt es die Templates, für die App zuständig sind. Liegt schon da drin rum. Index ist das, was angezeigt wird, wenn keine URL hinten dran steht. Alternativ kann ich den View auch direkt ansprechen, sagen, gib mir mal den Index-View. Ist genau das Gleiche. Da können wir jetzt drin rum editieren. Und es gibt bestimmte Aktionen, die werden, während der Server läuft, erkannt und neu geladen. Codeänderungen in Python-Files erfordern meistens einen Neustart. Wenn ich Templates ändere oder Bilder oder sowas ablege oder ändere, werden die automatisch reingezogen. So, das ist jetzt alles ziemlich statisch. Wir haben einen Vim, der komisch aussieht. Wir haben eine Template-Sprache, die nennt sich so Page-Templates. Ich habe eine deutsche Tastatur. Ja. Danke. Können jetzt zum Beispiel irgendwas ausrechnen. Ich kann sagen, dass der Inhalt von einem Tag irgendwas annehmen soll, dann kann ich damit Python rumrechnen. Voila, kommt 2 raus. Ich kann aber auch auf die Umgebung zugreifen. Ich habe ein paar Standardvariablen, die jetzt dort definiert sind, unter anderem den View, den ich mir gerade anzeigen lasse, oder das Kontextobjekt, um das es gerade geht. Und das Kontextobjekt heißt Kontext und der Name, unter dem ich es abgelegt habe, ist in dem Attribut anderer Name drin und kann mir damit den Namen des Objekts ausgeben lassen. Ganz toll. Wenn wir rechnen wollen, ist es jetzt so, wenn wir das alles in den Templates ablegen, dann wird das Kraut und Rüben. Deswegen habe ich eine View-Klasse, die eigentlich Arbeit machen kann. Und die liegt hier. Das ist ein kleiner Verweis reingelegt worden, wo das momentan herkommt. Ich kann noch eine zweite View-Klasse anfertigen. Und kann alternativ dafür, dass ich ein Template ablege, eine Methode implementieren, die heißt Render. Und was auch immer da, ich sagte NoList, was auch immer da zurückkommt, wird einfach in den als Body für den Request rausgegeben. Okay, das war eine Codeänderung, das heißt, ich muss den Server neu starten. Und ab dem Zeitpunkt ist der View auch zugänglich. Jetzt ist es interessant, mal kurz drauf zu gucken, wie GOG das hingekriegt hat. GOG geht einen ähnlichen Weg wie Ruby on Rails an der Stelle, als dass er Konventionen über Konfiguration stellt. Es erlaubt aber trotzdem, es immer zu konfigurieren. Das heißt, alles, was der GOG macht, macht er nur deswegen, weil er eine Information gefunden hat, die ihn eindeutig deduzieren lässt, dass es das ist, was wir wollen. Wann immer wir was machen, was widersprüchlich ist, fängt er an, sich zu beschweren. Beispielsweise, wenn ich sowohl ein Template als auch eine Render-Methode angebe, wieso mache ich den noch hinzu? Dann würde er beim Hochfahren mir eine Fehlermeldung geben, sagen, hör mal, ich weiß nicht, was du von mir willst. Wir haben versucht, das so zu gestalten, dass er auch immer sagt, woran das liegt. Das steht jetzt hier drin in dem Text. Es gibt mehrere Wege für ihn, diesen View zu rendern, denn es ist sowohl eine Render-Methode angegeben, als auch ein Template damit assoziiert und es ist die Klasse, die das betrifft. Und wir versuchen immer halt so explizit zu sein, dass man auch möglichst schnell rausfinden kann, was ist los. Und einen Hinweis zu geben, was sollte man jetzt ändern, um zum Ziel zu kommen. So, nehmen wir sie wieder raus. Ich habe an der URL /Meinungen drangehangen. Das funktioniert deswegen, weil die Klasse Meinungen heißt und der Name für den View wird standardmäßig vom Klassennamen genommen klein geschrieben. Ich kann aber auch explizit sagen, der soll einen anderen Namen haben. Und dann wird er unter dem Namen verfügbar sein und nicht mehr unter dem anderen. Auch hier ist es so, wenn Namen doppelt verwendet werden, wenn es uneindeutig wird, auch da fängt Grog an zu sagen, immer zu, die beiden Sachen wollen das Gleiche. Ich habe irgendwo einen Syntaxfehler eingebaut. Was sagt er? Zeile 1. Ah, der Wim betrügt mich. So. Die Meinungen sind jetzt weg. Das gibt es nicht mehr, das sind 404. Dafür gibt es halt Foo. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, einen View aus Python rauszurendern, einen View mit einem Template zu rendern. Jetzt müssen wir das Ganze noch miteinander verknüpfen. Wenn ich ein Template habe, gibt es einen alternativen Hook, und der heißt Update. Die Call-Sequenz ist immer Update, Render. Update ist dafür da, Daten, die reinkommen, zu verarbeiten. Render ist dafür zuständig, wieder Daten an den Server zurückzuschicken. Und da dann View nur ein flüchtiges Objekt ist, kann ich darauf beliebig Daten zwischenspeichern, die der View dann, die das Template nachher wieder rauszieht. Und da kann ich zum Beispiel irgendwas Teures berechnen, was nur einmal am Anfang gemacht werden soll, wo der View dann reinpickt und sagt, die Daten daraus brauche ich. Und ab dem Moment kann ich im Template auch darauf zugreifen und sag halt, okay, auf dem View das Attribut Meinungen, stell das bitte dar. So, das war der Index. Voila. Okay, wie würde es von hier aus jetzt weitergehen? Daten persistent machen. Wir können auf den eigentlichen Models, also gibt es zwei Formen von Container und Model, das sind die eigentlichen Business-Objekte, auf denen kann ich einfach Attribute speichern. Sobald ich das mache, sind die in der Datenbank und werden auch wieder rausgeholt. Ich muss nichts dafür tun für meine Anwendung her. So kann ich zum Beispiel einfach hier, lass mal das den View machen. Schlechtes Beispiel insgesamt, weil es nicht skalieren wird, aber wir können zum Beispiel jedes Mal, wenn der Index-View angetriggert wird, irgendwas hochzählen. Kontext ist das, was der View anzeigt, das ist das Linux-Tag-Objekt und dem geben wir einen Counter. Und den zählen wir halt bei jeder Anzeige hoch. Und im App-Template zeigen wir das halt mal noch mit an. Counter. Funktioniert natürlich auch, wenn ich den Server ausmache, wieder anmache, Daten bleiben da. Das GOG Admin UI erlaubt mir jetzt auch noch die Objekte ein bisschen genauer zu inspizieren. Ich kann da hergehen und sehe, okay, das ist ein Objekt dieser Klasse, kann mir gleich die Dokumentation dazu noch rausziehen und bekomme gesagt, okay, die Klasse liegt in diesem Modul, in dem Faden, in der Datei, erbt von den Sachen, kann das alles inspizieren. Auf dem Objekt selber sehe ich auch, was dort für Attribute momentan drauf sind und sehe, aha, das Objekt hat ein Attribut namens Counter, das ist ein Int und der hat momentan den Wert 15. Wenn das Objekt auch noch ein Dictionary wäre oder eine Sequenz, dann könnte ich die entsprechenden Informationen auch dort sehen. Ich kriege die Dokumentation raus, was für Methoden da drauf liegen, die ich aufrufen kann, in welchem Interface die sind. Zum Beispiel der Zeitmanager, der würde mir eine Possible Zeit zurückliefern, dann kann ich gucken, okay, was ist denn das für ein Interface? Irgendwas kaputtes. Toll. Ist das bei allen kaputt? Nee. Okay, und dann kann ich mir halt das Interface angucken, kann mich da ein bisschen durchhangeln, wie meine Anwendung live denn tatsächlich aussieht. Dadurch, dass wir eben so zersplittert sind, ist es ein bisschen schwierig zu sagen, guck halt in den Code, weil genau zu wissen, welches exakte Modul jetzt zur Laufzeit da wirklich drin ist, wenn ich 150 Pakete vor mir liegen habe, ist ein bisschen schwierig, kann ich antriggern, kann sehen, okay, es ist genau das, aus der Datei kommt dieser Code, der das momentan abarbeitet. Ja, ich würde es dabei belassen, wenn ihr das weiterverfolgen wollt, gibt es auf grogsoap.org ein Tutorial, das liegt unter Documentation und dann gleich Grog Tutorial. Da steht auch mal drin, wie man das alles bootstrapped bekommt, dann könnt ihr euch diese 5 Minuten lange Download-Orgie auch angucken. Und da wird alles in Grog mal angefasst und da wird auch ein bisschen adaptiert und ja, wenn euch das interessiert, werdet ihr damit relativ schnell Erfolg haben. Insofern, Fragen? Ja, wie gesagt, Glock 3 gibt es ja nicht mehr. Es sind ja alles so Teile, die rumschweben, die man miteinander verknüpfen muss. Ähnlich wie Glock 3 als das, was es noch gibt, und Glock 2 eben ein spezieller Applikationsserver sind, der das Framework zusammenzieht, zieht Glock das Framework zusammen sehr Glock 3-artig. Das ist alles nur Glock 3. Grog macht nichts anderes, als diesen Autokonfigurationsmechanismus herzustellen, dass wenn ich Code schreibe, er daran geht, riecht und sagt, das ist ein View, das ist ein Model und die automatisch registriert. Mehr macht's nicht. Und damit ist es auch kompatibel zu anderen Anwendungen, die du mit Glock 3 schreibst. Kleine Einschränkung, das Security-Modell ist ein anderes, wir haben deutlich einfaches gemacht. Wie ihr gesehen habt, ich habe mich um Security nicht gekümmert. Grog macht das, was Glock 2 gemacht hat, wenn ich nichts sage, ist es public. Glock 3 im Kern ist andersrum, wenn du nichts sagst, darfst du nicht drauf zugreifen. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man Zeug vermischt. Ja. Nein, genau, das ist ein Python-Prozess, da läuft das alles drinnen. Das ist in dem Fall momentan ein Twisted HTTP-Server, der über Whiskey mit der SOAP, mit dem SOAP Publisher kommuniziert. Der Publisher ist dann dafür zuständig zu interpretieren, was macht denn diese URL und was etc. Das ist schon so, ja. 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 Ja, also die Sache ist, Virtual Hosting zum Beispiel, du hast als Frontend-Node meistens eh einen Apache da sitzen. Ich meine, wir sind ja nicht in einer isolierten Welt. Wir werden nie als einzige Anwendung irgendwo dastehen und unter der Domain muss noch mehr laufen. Und Virtual Hosting macht Apache relativ gut oder Nginx würde ich heutzutage vielleicht auch empfehlen. Aber der würde die Requests von außen annehmen und über einen Load Balancer oder über ein Proxy-Modul dann nach hinten weitergeben. Gute Frage. Also, SOAP 2 ist dieses monolithische... Entschuldigung? Also, er hat gefragt, was es mit Five auf sich hat. Five ist F-I-V-E und ist eine Brücke, die die SOAP 2 und SOAP 3 Welten verbindet. Das Problemszenario ist, SOAP 2 gibt es seit 12 Jahren und hat diese monolithische Architektur und es gibt eben Firmen, die lange viel Aufwand in SOAP 2 Anwendungen gesteckt haben. In denen zu sagen, Leute, werft mal eure letzten 12 Jahre Entwicklung weg und geht auf SOAP 3, macht alles neu, das kommt nicht so gut an. Deswegen hat sich jemand hingesetzt und gesagt, eigentlich ist alles bloß Python-Code, das kann man im gleichen Prozess betreiben. Wir sind jetzt so, dass Five eine Brücke ist, wo ich im SOAP 2-Server die neuen SOAP 3-Module reinziehe, damit sind sie erstmal vorhanden. Und Five, immer wenn dann irgendwas kracht, wenn ich das benutzen möchte, stellt Five einen Layer zur Verfügung, der das in SOAP 2 so gerade biegt, dass ich die SOAP 3-Technik benutzen kann. Das heißt, ich kann jetzt ganz langsam meine Anwendungen, die halt in SOAP 2 geschrieben waren, langsam Schritt für Schritt auf SOAP 3 umstellen, oder zumindest auf SOAP 3-Technologien. Der SOAP 2-Server wird weiter gepflegt und weiter eingesetzt, und es ist nicht abzusehen, dass er eingestellt wird. Und wir höhlen die Funktionalität, die im SOAP 2 drin ist, und die jetzt viel schicker und besser im SOAP 3 ist, langsam von unten her aus und tauschen sie mit einer besseren Implementation aus. Ist das zufriedenstellende Antwort? Okay. Bitte. Auf die Frage habe ich gewartet. Gut, also allein die Sprache wird es nicht sein, weil auch innerhalb der Python, also die Frage war danach, warum? Warum wir? Warum so nehmen wir nichts anderes? Okay, auf der einen Seite habe ich natürlich eine bevorzugte Programmiersprache, mit der ich arbeiten möchte, das ist natürlich Python. Damit disqualifiziert sich Google und Rails schon mal. Okay, wenn man es weniger eingeschränkt betrachtet, ist es halt so, wir haben halt ein bestimmtes Mindset. Das Mindset ist, wir möchten eine gute Architektur machen. Wir möchten ein sinnvolles Engineering dahinter stellen, um zu sagen, das Problem wird mal richtig gelöst. Und dann können sich andere Projekte wie Grok zum Beispiel, also andere Subprojekte, darum kümmern, das Zeug wieder einfach nach draußen zu stellen. Das fehlt mir zum Beispiel bei Ruby on Rails. Ruby on Rails macht zwar Extraktion aus den Projekten, die der David gemacht hat, aber das Problem ist, da fehlt das Engineering. Es ist nur das einfach. Also ich mache das Problem jetzt mal irgendwie einfach nach vorne hin zugänglich, aber die kommen dann an Punkte und sagen zum Beispiel, Security, das ist kein Framework-Problem, das löst man nicht auf Framework-Ebene, das muss die Anwendung machen. Und das ist falsch. Das ist einfach falsch. Was wir versuchen ist, wir gehen von unten her und sagen, wir lösen die Probleme einmal richtig und sehen dann zu, dass die wieder zusammenfallen und nicht nach außen als ein komplettes Ganzes rausgeben kann. Das wäre der Vorteil, der vom Projekt her, von unserem Ansatz rauskommt. Es gibt dann halt eine ganze Reihe konkreterer Vorteile, die einfach von den spezifischen Anforderungen, die du hast, abhängen. Objektdatenbank kann auch das Killer-Feature schlechthin sein, kann auch sein, dass man sagt, oh Gott, kommt halt auf die Anwendung einfach drauf an. Okay, dann entlasse ich euch und ihr mich hoffentlich. Wenn ihr noch Fragen habt, kommt einfach zum Sorgstand.